Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und in diesen Wochen werden ja viele Schüler aus ihrer Schule entlassen, weil sie zu einer anderen Schule weitergehen oder eine Lehre machen. Und dann ist ja schon mal die Frage erlaubt, ob sie denn in den Jahren ihrer Schulzeit auch was vom Leben gelernt haben. Ich habe dann einen gefragt und er hat gesagt, naja, was ich gelernt habe, war befriedigend. Das war seine Durchschnittslote. Und dann fügte er so einen Halbsatz hinter und sagte, ist eigentlich schade, dass dem Lehrer nicht mehr gelungen ist. Auch unsere Gemeinde ist eine Schule. Im Abenteuerland jetzt parallel hören die Kinder etwas von biblischen Geschichten und sie lernen. Im biblischen Unterricht, da wird es ganz deutlich, da geht es um Unterricht und auch um Lernen. Und so denke ich natürlich auch an meinen biblischen Unterricht. Der Konfirmandenunterricht hieß, und wo wir zu 40 in einem Raum saßen. Und der Herr hat es so gut gefügt, dass unser Gemeindepastor, so ehrenamtlicher Vorsitzender der Blindenmission war und meistens auf Reisen und nie den Unterricht abhalten konnte. Das tat dann eine Diakonisse. Ihr äußeres Erscheinungsbild mit dem grauen Kleid und dem weißen Häubchen war ja nicht so aufregend. Umso mehr konnte man sich auf ihr Gesicht konzentrieren. Und das, was mich eigentlich fasziniert hat, waren ihre Augen. Sie guckten immer ruhig, liebevoll, zugewandt uns an. Aber sie musste uns auch maßregeln und zur Ordnung rufen. Dann bekam sie manchmal hektische Flecken im Gesicht, aber ihr Blick veränderte sich nie, als würde Hass, Zorn oder Ärger überhaupt nicht zu ihrem persönlichen Repertoire gehören. Dann hatten wir das Thema eines Tages, was machen wir, wenn wir in einen Gottesdienstraum gehen? Da meldet sich einer und sagt, wir beten. Und dann sagt sie, ja, was betet ihr dann? Und dann stand Willi auf und wenn Willi aufstand, brach meistens die Katastrophe aus. Er sagte, ich gehe am Sonntag in die Kirche, stelle mich in die Kirchenbank, senke meinen Kopf, schließe die Augen, falte die Hände und spreche 21, 22, 23 und dann setze ich mich. Wir haben natürlich gelacht. Und die Diakonisse sagt, da hast du aber ganz Wichtiges schon erkannt. Denn das Beten vor dem Gottesdienst soll dich ja zur Ruhe bringen. Es soll dich sozusagen runterfahren. Es soll dich still machen, damit du offen bist, um die Botschaft Gottes zu hören. Aber ich will dir und euch allen jetzt eine Geschichte erzählen, wie die Beziehung in einem Gottesdienst zu Gott auch anders aussehen kann. Und da sie jahrelang in Afrika war, kamen ihre Beispielgeschichten immer aus Afrika. Und dann sagte sie uns, dass in Kenia ein alter Mann jeden Mittag um 12 Uhr in die Kirche gegangen ist. Aber ganz nach einem kurzen Moment wieder draußen war. Nach ein paar Sekunden war der wieder draußen. Eines Tages spricht der Pastor ihn an und sagt, sag mal Jim, was machst du jeden Mittag um 12 Uhr in der Kirche? Und da sagte der Jim, ich bete. Ach, sagt der Pastor, so schnell und in so kurzer Zeit kann man gar nicht beten. Und der fühlte sich ertappt und sagte, ja, ich kann auch gar nicht beten. Ja, was machst du denn da in der Kirche? Ja, ich gehe in die Kirche und stelle mich vors Kreuz und dann sage ich, Jesus, hier ist Jim. Und dann gucke ich auf das Kreuz. Und dann gehe ich wieder. Eines Tages kam dieser Jim ins Krankenhaus, hatte eine Verletzung am Bein Und nach so ein paar Tagen kam die Stationsschwester zu ihm und sagte, Jim, seitdem du hier im Krankenhaus bist, ist alles ganz anders. Die Stimmung ist anders. Der Nörgler ist zufriedener geworden. Der Ängstliche hat Vertrauen gefunden. Und in dem Verzweifelten wächst Hoffnung. Und hier wird viel gelacht und alle sagen, Jim, das liegt an dir. Und Jim sagt, nein, nein, das liegt nicht an mir. Das liegt an meinem Besuch. Die Schwester sagt, Jim, ich habe noch nie bei dir Besuch gesehen. Wann kommt der denn? Ja, sagt Jim, mein Besuch kommt jeden Mittag um 12 Uhr, stellt sich an das Fußende meines Krankenbettes und sagt, hallo Jim. Hier ist Jesus. Und dann guckt er mich an und geht wieder. Und dann sagte unsere Schwester, unsere Diakonisse uns, also das wäre doch mal ein guter Weg, wenn ihr in den Gottesdienst geht, dass ihr aufs Kreuz oder auf irgendetwas guckt, was euren Augen Ruhe schenkt. Und dann sagt ihr, Jesus, hier bin ich. Ich habe das in meinem späteren Leben viel gemacht. Manchmal ist man ja in so einem Gottesdienst, da ist Ruhe und da kann man auch etwas intensiver beten. In manchen Gottesdiensträumen erinnern dann so vor dem Gottesdienst an so eine Markthalle, da wird unheimlich viel gesprochen und geredet. Aber so viel Zeit ist immer, dass ich sagen kann, Jesus, hier bin ich. Und dann bin ich manchmal ganz nervös da unten vor der Predigt und blättere rum und finde überhaupt keine innere Ruhe. Und wenn ich dann hier hochgehe, so ein Blick zum Kreuz, und dann sage ich, Jesus, hier bin ich, sprich du durch mich. Das ist Beziehungsarbeit. So ist mir in meinem Konfirmandenunterricht geholfen worden, über eine liebenswürdige Diakonisse eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Und sie hat nicht nur gesagt, ihr müsst beten, sondern sie hat auch gesagt, wie beten gehen kann, wie das aussehen kann, welche Worte ich finden kann. Wir haben es von der Einleitung gehört von Thorsten, dass es um Sprüche geht. Und es wird jetzt in der nächsten Zeit, glaube ich, so 2 oder 3 Predigten zu dem Thema Sprüche geben. Was sind denn eigentlich die Sprüche? Als Pädagoge würde ich sagen, die Sprüche sind ein pädagogisches Lehrbuch für die geistliche Entwicklung und für das geistliche Wachstum von Kindern und Jugendlichen, sozusagen ein Lehrbuch für Abenteuerland, biblischen Unterricht, aber auch gleichzeitig ein Lehrbuch für die ganze Gemeinde. Und wenn man in dieses Lehrbuch hineinschaut, dann stellt man so etwas Typisches fest. Nämlich fast jedes Kapitel beginnt mit der Anrede, mein Sohn. Und da wird schon deutlich, dass ein Älterer, ein Vater, zu seinem Sohn spricht. Oder ein Erwachsener zu einem Jugendlichen spricht. Oder ein Lehrer zu einem Schüler spricht. Oder ein Kindergottesdiensthelfer oder Abenteuerlandhelfer zu den Kindern spricht. Mein Sohn, das zieht sich durch. Das Zweite, was auffällt, ist, dass ein Bild sich ständig in den 31. Kapitel immer wiederholt. Das ist nämlich das Bild von den Tafeln im Herzen und der Kette um den Hals. Die Tafeln im Herzen, das sind die 10 Gebote. Und die Kette um den Hals sind auch die 10 Gebote. Das heißt also, die Gebote Gottes sollen die Tafeln in meinem Herzen sein. Also, sie sind nicht Druck, sie sind nicht Gesetz, sie sind nicht aufoktroyiert, sondern sie sind Hilfe fürs Leben. Und ich muss sie nicht auswendig haben, sollen die Jugendlichen vom biblischen Unterricht weghören. Ich muss sie nicht auswendig haben, sondern ich muss sie inwendig haben. Und wenn ich die Gebote inwendig habe, dann finden sie auch ihren Weg ins Leben. Und die Kette ist letztlich ein anderes Bild. Eine Kette ist aus Gold und Silber sozusagen als Schatz. Und die Botschaft Gottes wird in den Sprüchen durchgängig als ein großer Schatz verstanden für den Menschen. Ich hatte unlängst nichts anderes zu tun, als die 31 Kapitel der Sprüche von vorne bis hinten durchzulesen. Und die Sprüche gehen ja zurück auf den König Salomon und sie werden auch als Weisheit bezeichnet. Und dann stutzte ich auf einmal, dass es mit den Weisheitssprüchen vom König Salomon beim Kapitel 25 aufhörte. Und da stand dann sozusagen als Überschrift, auch dies sind Sprüche Salomons, die Männer Hiskias des Königs von Juda haben sie gesammelt. Aha. Nicht nur Salomon hat seine Sprüche unters Volk gebracht als König, er war sozusagen der erste Lehrer, der erste Religionspädagoge seines Landes. Er hat nicht nur diese Sprüche unters Volk gebracht, sondern ein paar hundert Jahre später, also zur Zeit von Hiskia, wurden diese Sprüche immer noch weiter erzählt. Und wenn man dann zum Kapitel 30 kommt, dann steht da drüben, das sind die Worte Agurs, des Sohns des Jacke aus Massa. Und der wiederholt wieder die Sprüche. Das heißt also, die Weisheitssprüche Salomons, das Buch der Sprüche, hat seinen Ursprung genommen bei den Offenbarungen, die Salomon von Gott geschenkt bekommen hat. Er hat sie in Sprüche, in Lehrsätze oder in Weisheitsregeln gebracht und das wurde von Generation zu Generation weiter transportiert bis zum heutigen Tag. Und in den Sprüchen geht es sehr lebenspraktisch zu. Da geht es, wie gehe ich mit dem Geld um? Wie halte ich es mit einer Bürgschaft? Wie ist das mit Neid? Wie ist das mit Hader? Wie ist das mit Zwietracht? Und viele unserer Sprüche, die wir manchmal so klopfen, zum Beispiel den, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, steht alles hier in den Sprüchen. Salomon hat also diese Worte, die bei ihm Weisheit wurden, hat Gott in ihnen offenbart. Und in unserem Predigttext heute bei Sprüche 2, Vers 1 folgende lesen wir: Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, so dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Diese wenigen Verse sind sozusagen das Präludium, der Einstieg. Da wird nochmal auf den Punkt gebracht, worum es geht. Es geht nämlich zunächst mal darum, wenn du meine Rede annimmst. Das geht mir sowas vorbei. da mache ich dicht, da schalte ich ab, da höre ich nicht zu. Das heißt, viele Menschen machen sich dicht und lassen die Worte gar nicht an sich ran. Und deswegen fängt der erste Vers damit an, mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst. Ja, wovon hängt das denn ab, dass der Sohn die Rede annimmt? Von der Beziehung. Warum habe ich in meinem biblischen Unterricht denn der Diakonisse zugehört? Weil sie eine warmherzige Beziehung zu uns hatte. Und weil sie das, was sie in ihrer Person verkörperte, auch so im Leben praktisch werden ließ. Die hat nicht gesagt, ihr Idioten und der Willi, der da 21, 22, 23 gezählt hat, den hat sie nicht ausgelacht. Den hat sie ernst genommen. Das heißt also, mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst, es geht zunächst mal darum, dass ich auch die Rede annehmen kann. Und dann kommt eigentlich das Zentrale, was sich durch die ganzen Sprüche durchzieht, nämlich, und wenn du meine Gebote behältst. Also wenn du sie nicht nur hörst, sondern wenn du sie behältst, und behalten ist ja ein sehr griffiges Wort, ich halte etwas fest. Und in vielen Situationen, wo uns der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, in vielen Situationen, wo wir meinen, wir ertrinken in der Krankheit, in der Verzweiflung oder was immer das in unserem Leben ist, dann halten wir uns fest. Die Gebote sind eine Festhalteparole für ein gelingendes Leben. Wenn ich in einem Bus stehe und der Bus wackelt und schuckelt und ich nicht sitze, sondern stehe, dann wenn ich da richtig durchgerüttelt werde, dann suche ich etwas, an dem ich mich festmachen kann, festhalten kann. Und das war die Motivation von dem König Salomon in seiner Lehre, dass er eigentlich den Leuten etwas geben und sagen wollte, an dem sie sich festhalten können, damit die Wackeligkeit in ihrem Leben sie nicht zu Fall bringt und damit das Schaukeln sie nicht umwirft. Und wenn es einen umwirft, dass man auch wieder einen Halt findet, an dem man sich hochziehen kann. Das ist eine ganz andere Blickweise von den Geboten und den Regeln Gottes, als wir das sonst üblicherweise hören. Und dann geht es weiter, sodass dein Ohr auf Weisheit acht. Da geht es noch gar nicht um die eigene Weisheit, sondern dass dein Ohr auf Weisheit acht hat, das ist die Weisheit, die ich bei den anderen sehe und entdecke. Und was ist Weisheit? Weisheit ist zunächst mal nicht vorhanden, wenn ich eine Summe von Lebensjahren hinter mich gebracht habe. Weisheit ist auch nicht vorhanden, wenn ich graue oder weiße Haare habe. Und Weisheit ist auch nicht vorhanden, aufgrund bestimmter Leistungen oder Vorgaben, die ich tue. Sondern Weisheit ist das, was Gott in einem Menschen offenbart. Und wenn ich auf Weisheit Acht habe, dann kann ich mir hier die unterschiedlichsten Mitglieder unserer Gemeinde anschauen und kann dann immer sagen, was hat Gott in ihrem Leben offenbart und was ist da für mich jetzt sichtbar geworden? Und Kinder und Jugendliche, die sich orientieren, die sich in ihrem Leben ausrichten, die gucken ja auf das, was sie vorfinden. Die wollen doch gar nicht hören, was gut und richtig ist und was in den klugen Büchern steht, sondern sie achten darauf, was andere in ihrem Leben, in ihrem Reden ihnen sozusagen vorbilden, sozusagen zu einem sichtbaren Bild werden lassen. Und da kommt dann auch der Begriff von Vorbild her. Und wenn es gut im Leben läuft, dann findet jedes Kind und jeder Jugendliche ein Vorbild. Und was macht er dann? Er versucht das, was vorgebildet wurde, nachzubilden. Und die Lebensregeln und die Lebensweisheiten, die er bei anderen entdeckt, die versucht er dann zur Umsetzung zu bringen. Bis dann vielleicht eines Tages er zur eigenen Weisheit kommt. Und wenn wir in den Vers 6 gucken, da steht drin, nicht, dass ich mir die Weisheit erarbeiten kann. Wir kennen ja den Spruch, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und dennoch nichts begriffen. Im Vers 6 steht, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Also der Handelnde sind nicht die Lehrer, sind nicht die Leute, die hier um Kinder und Jugendliche sich kümmern, die die Gemeinde prägen, sondern das eigentliche, das wesentliche Moment ist eigentlich, dass der Herr die Weisheit gibt. Und dass der Herr die Weisheit in jedem Menschen offenbar werden lässt. Das Neue Testament spricht nicht so häufig von Weisheit, sondern redet von dem Heiligen Geist. Dass nämlich die Kraft Gottes im Leben eines Menschen trägt, mitträgt und es die Kraft Gottes ist, wo Gott sich in Jesus Christus offenbart. Aber das setzt dann eine intensive Beziehung voraus, die über 21, 22, 23 hinausgeht und mal da landet, dass man sagt, Herr, hier bin ich. Und jetzt kommt so ein Bild in unserem Vers, dass wir die Einsicht gewinnen sollen. Und wer Einsicht oder der Stimme der Einsicht folgt und die sucht, das ist wie Silber. Und wenn du in der Bibel forschst, dann ist das wie ein Schatz. Da werden werthaltige Metalle als Bild genommen. Und hier geht es nicht um den Wohlstand oder um das Guthaben im materiellen Sinne, sondern hier geht es um das Guthaben, wenn ich die Botschaft in mir trage. Apropos, da fällt mir ein, Guthaben. Guthaben ist doch immer das, was ich auf dem Konto habe und von dem ich leben kann. Und was wollen eigentlich Eltern und Großeltern für ihre Kinder und Enkelkinder? Sie wollen doch, dass sie es im Leben mal gut haben. Und wenn sie es gut haben wollen, dann muss ich ihnen sozusagen ein Guthaben mitgeben, das sich im Laufe ihres Lebens verzinst, dass daraus mehr wird. Und das ist der eigentliche Schatz. Das ist das eigentliche Zentrum, das ist eigentlich das Wesen, worum es in den Sprüchen geht, dass der König Salomon sagte, die Beziehung zu Gott. und die 10 Gebote und die Regeln, die uns Gott als Lebenshilfe gegeben hat, die sorgen dafür, dass es mein Volk gut haben wird, wenn sie denn von diesem Guthaben leben. Klar, als ich mal über den König Salomon im Religionsunterricht in der Schule gesprochen habe, stand dann so ein Schüler auf und sagte, also Herr Hünnerbein, der König Salomon, der war doch auch nicht ganz knusper im Kopf. Da habe ich gesagt, ja, wie meinst du das denn? Naja, das, was der so an Weisheit und Lehrsprüche gekloppt hat, so hat er formuliert, daran hat er sich ja gar nicht selber gehalten. Der ist ja auch schuldig geworden. Ja, sag ich, ja und? Kein menschliches Leben geht ohne Schuld und Versagen ab. Und dann habe ich gesagt, und für mich ist das Faszinierende, dass Gott auch sich offenbaren kann in einem Menschen, der vielleicht nicht als so ein Saubermann dasteht. Und dass Gott sich auch in einem Menschen offenbaren kann, der vielleicht nicht so eine weiße Weste hat und der nicht sündenfrei ist. Das ist der eigentliche Schatz. Und die Weisheitsliteratur oder die Weisheitssprüche, die auf den König Salomon zurückgehen, die dann von Hiskia zig Jahre später wieder aufgegriffen worden sind und von anderen aufgegriffen werden und von uns aufgegriffen werden, werden sozusagen transportiert und weitergegeben, weil sie konkret im Leben weiterhelfen. Also an so manchen Stellen der Sprüche bezogen auf Frauen ist dieses Buch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es wurde ja hier von der Colette vorhin was für die Frauen so gesagt und eingeladen und Männer und was weiß ich. Zunächst mal unterscheidet das Buch der Sprüche nicht zwischen Frauen und Männern, sondern Frauen und Männer sind in gleicher Weise die Vermittler der Lebensregeln. Und wenn man das letzte Kapitel sich ansieht, gibt es eine wirklich ideale Abhandlung über die tüchtige Hausfrau. Also wer wissen will, was eine tüchtige Hausfrau ist, lese den Schluss dieser Sprüche. Ein Buch, das im Leben helfen soll. Und daraus möchte ich jetzt eine kurze Konsequenz ziehen. Dem König Salomon, er vermittelt das, was Gott ihm offenbart hat. Er gibt nicht irgendwelche Lehren oder Meinungen oder Lebensweisheiten weiter, sondern er gibt das weiter, was Gott in ihm offenbart hat. Und diese Lebensweisheiten werden auch nur für den Menschen also nachvollziehbar oder begreifbar, wenn es zu seiner eigenen Weisheit wird. Und zur eigenen Weisheit wird es dann, wenn Gott es in deinem Leben und in meinem Leben immer wieder offenbart und zur Geltung bringt. Und dann ist es eine echte Lebenshilfe. Wir lesen im Vers 7 dieses zweiten Kapitels der Sprüche: Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Da haben wir eine Zusage drin. Wer sich da aufrichtig anstrengt und bemüht, dann wird es auch gelingen. Und es hat auch Schutzfunktionen. Und am Schluss lesen wir dann: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. Nicht für den biblischen Unterricht lernen wir, sondern für unser geistliches Rüstzeug, damit wir gut durchs Leben kommen. Die Sprüche ist ein pädagogisches Handbuch mit lauter Lehrsätzen und Lebensregeln zu allen möglichen Themen. Aber sie werden nur zur Bedeutung kommen und sie werden nur Gültigkeit in unserem Leben haben, wenn wir diese Rede annehmen, so wie es im ersten Vers heißt: Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Tag, für die Gemeinschaft, die wir hier haben. Und wir danken dir, dass du für uns ein gelingendes Leben willst. Und so begegne uns jeden Tag immer wieder neu und schenke uns Menschen, deren Rede wir annehmen können und das, was wir hören, ins Leben umsetzen dürfen. Ja, und mache es auch zu unserer eigenen lebenstragenden Grunderkenntnis. Danke, dass du mit uns gehst durch diesen Tag, durch die kommende Woche, was immer in dieser Woche sein wird. Arztbesuch, Arbeit, Auseinandersetzung mit den Arbeitskollegen, vielleicht Stress in der Familie, schlaflose Nacht, weil das Kind die halbe Nacht durchbrüllt, weil es Zähne kriegt. Bei all diesen Lebenssituationen bist du da und schenke mir, dass ich jeden Tag sagen kann: Herr, hier bin ich. Und lass es für mich zur Erfahrung werden, dass du zu mir sagst: Ich bin bei dir. Amen. Jetzt singen wir das Lied König Jesus.